Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all. Heute hören wir von den Heiden, den nicht-israelitischen Völkern, wie sie kommen, auf dem Weg sind, auf Gottes Weg gehen oder besser, wie sie schon immer da waren, auch auf diesem Weg und jeweils auf einem kleinen Abschnitt des Weges Gottes mitgingen und etwas vollbrachten. Kommt, ihr Heiden, sie kommen von fern, von Norden und vom Süden, vom Osten und vom Westen, so haben wir es auch gehört in dem Spruch für den heutigen Sonntag und für die vor uns liegende neue Woche. Und heute wollen wir uns eine Geschichte anschauen, einen Text anschauen, wo es genau diese Bewegung gibt, wo ein Mensch, eine Frau diesen Weg geht aus dem nicht-israelitischen Volk hin zu den Kindern Israels, zu dem Volk Gottes hinein. Unser Evangeliumstext ist ein solches Beispiel schon gewesen, wie ein Nicht-Jude, ein Militär, ein verhasster Besatzer, ein Hauptmann mit anderen Sitten und mit anderen Gebräuchen, mit anderen Traditionen und einer fremden Sprache auf einmal erhoben wird aus seiner Fremdheit heraus. Durch so ein wunderbares Wort Jesu an sein Ohr und an sein Herz. Wahrlich, einen solchen Glauben habe ich in Israel noch nie gesehen. Jesus tut das mit diesen erhebenden Worten und auf einmal ist da ein Fremder ganz nah und gehört dazu. Und wir finden diesen hellen Morgenstern, wie er leuchtet, von dem wir in der Epiphaniaszeit hören. Und wir finden einen solchen hellen Morgenstern auch schon vorher, vor den Jesus-Erzählungen, schon in der süßen Wurzel Jesse, dem Stammbaum Jesu, leuchtet der helle Morgenstern auf. Matthäus, der Evangelist, beschreibt uns diese Wurzel Jesse, also diese Herkunft des Christus, mit unzähligen Generationen und mit einer Namen, na nicht unzählig, aber doch einer langen Namensliste am Anfang seines Evangeliums. Und in all den Männernamenslisten finden sich neben der jungen Maria noch genau 4 weitere Frauennamen. Die Auswahl dieser Stammmütter Jesu irritiert am Anfang etwas. Alle 4 hatten ihre liebe Not mit der Männerwelt, mit der Liebe, mit der Ehre, den jüdischen Konventionen. Und alle 4 waren Ausländerinnen, Fremde, Heiden. An den Schaltstellen der Geschichte, da wo die Männerwelt ins Wanken gerät, da schlägt die Stunde der Frauen. So kann man in diesem Stammbaum Jesu sagen, die mit Liebe, die mit Wagemut, mit Pragmatismus und mit Treue fürs Überleben sorgen, fürs Überleben dieses Volkes Israel. Gott ging seinen Weg mit diesen Frauen, weitaus weniger aufgeregt, als wir meinen, eher behutsam und still, aber eben doch auffällig in dieser großen Namensliste von Männernamen, diese 4 bzw. mit Maria 5 Frauen. Die süße Wurzel Jesse beinhaltet also das schon, was wir hörten. Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all. Da sind schon welche dabei gewesen, Fremde, die Gott lobten mit ihrem Leben. Und die Geschichte Jesu kennt solche Vertreterinnen der Völker, die durch ihr Leben Gott lobten und in deren Lebensgeschichte eben dieser helle Morgenstern schon aufleuchtete, dessen Stammmütter sie dann schließlich waren. Und von einer solchen Stammmutter hören wir den Predigttext, einen Text aus dem Alten Testament, aus dem Buch Ruth im 1. Kapitel. Und das können wir auch, weil es relativ lang ist, hier mit an der Leinwand mitlesen. Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande. Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimelech und seine Frau Noomi und seine beiden Söhne Machlon und Kiljon. Die waren Ephraititer aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimelech Naomis Mann starb und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen. Die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Und als sie ungefähr 10 Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden, Machlon und Kilion. Und die Frau blieb zurück, ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück. Denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, da sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Hause. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naomi sprach: Kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoß haben, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun zu alt, um wieder einem Mann zu gehören. Und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung, und diese Nacht einem Mann gehörte und Söhne gebären würde, wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wollt ihr euch einschließen und keinem Mann gehören? Nicht doch, meine Töchter. Mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand hat mich getroffen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber ließ nicht von ihr. Sie aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um, deine Schwägerin nach. Ruth antwortete: Bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich von und dich scheiden. Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Herr unser Gott, wir bitten dich, segne an uns dieses dein Wort. Lass es aufleuchten in unseren Herzen, dass es uns Mut macht, uns einlädt zum Glauben, zum Vertrauen und dass wir danach Frucht bringen in unserem Leben. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Moabiter sind unerwünscht. Das Alte Testament ist voll von diesen Abgrenzungsversen gegenüber dem Volk der Moabiter, das ja in unmittelbarer Nachbarschaft zu Israel siedelte, etwa im heutigen Jordanien gelegen. Esra und Nehemia werden später sogar darum bemüht sein, alle familiären Verbindungen zwischen Moabitern und Israeliten aufzulösen. Die Moabiter leben in einem lockeren Lebensstil, haben eigenartige Sitten und es gelingt moabitischen Mädchen wohl immer wieder, israelitische Männer zu verführen, so heißt es. Und das bringt Unheil über die Familie. Nein, mit den Moabitern wollen wir nichts zu tun haben. Die grenzen wir aus und wir grenzen uns auch ganz bewusst von ihnen ab. Das Buch Ruth, aus dem dieser Text entnommen ist, beschreibt nirgendwo offensichtlich, aber doch immer wieder subtil, wie unsere menschlichen Abgrenzungsversuche und Abgrenzungsgebote für den Heilsweg Gottes mit seinem Volk keine Bedeutung haben. Die Geschichte von Naomi, der Schwiegermutter, und Ruth, der Schwiegertochter aus dem Ausland, spricht etwas ganz anderes. Sie atmet den Geist der Freiheit und auch den Geist des Lebens. Ihre Geschichte zeigt, worum es in den Geboten Gottes im Grunde genommen geht, nämlich um Wahrhaftigkeit, um Gerechtigkeit, um Liebe und das Ermöglichen von Leben. Das als grundsätzlicher Wille Gottes für seine Schöpfung. Dieses göttliche Gesetz muss nicht ummantelt sein, muss nicht ummantelt werden durch Sittengesetze, durch nationale oder staatliche Regelungen, Gesetze des Brauchtums, auch nicht der Traditionspflege. Das kann ummantelt so sein, ja, das kann hinzukommen, aber man sollte diese Art von Gesetz nicht von dem unterscheiden, was der Kern der Gesetze und der Gebote Gottes ist. Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit, Liebe und das Ermöglichen von Leben. Beides sind unterschiedliche Dinge. Sie sollten nicht miteinander vermischt werden. Das macht unser Predigttext deutlich. Der Text ist voller Bilder. Allein schon die Namen sprechen. Sie haben sich wahrscheinlich gewundert, warum Personen, die nur in wenigen Versen vorkommen, auf einmal mit Namen genannt werden und im nächsten Augenblick gleich wieder sterben. Und für den Verlauf der Geschichte gar nichts zur Sache tun. Schon der Ort Bethlehem, das ist nun wunderbar in dieser Geschichte und in dieser Zeit, wenn wir von dem Stern von Bethlehem zu Weihnachten gehört haben und zu Epiphanias gefeiert haben. Bethlehem, hier geht es los, dass da etwas aufleuchtet mit diesem Morgenstern. Übersetzt heißt Bethlehem nichts anderes als Haus des Brotes. Brothausen. In Brothausen bricht eine Hungersnot aus. Oder besser, in Brothausen gibt es eben kein Brot mehr. Da ist etwas ins Wanken geraten. Eine Krise ist gekommen, eine handfeste Hungersnot für diese Menschen. Etwas, was ganz selbstverständlich war. In Brothausen gibt es kein Brot mehr. Eine Krise, wie wir sie vielleicht so unserer Zeit heute vorstellen können, wo alles Selbstverständliche auf einmal nicht mehr da ist. Wo wir noch einen neuen Wegen suchen müssen, wo was ins Wanken geraten ist, etwas Handfestes uns ereilt hat. Und dann hören wir von zwei Personen mit solchen schönen, edlen Namen, Elimelech, das heißt, mein Gott ist König, mein Gott ist König. Und seiner Frau Noomi, das ist die Anmutige. Diese beiden stehen stellvertretend für dieses sichere, traditionelle, selbstbewusste Volk Israel, Elimelech und seine Frau Noomi. Namen voller Schönheit, wie sie in Israel zahllos zu finden sind. Aber das Buch Ruth schildert, wie eben jene Israeliten ganz und gar nicht normale Zeiten erleben, sondern etwas anders tun müssen als sonst. Sie fliehen, sie verlassen ihre Heimat. Die Anmutige und mein Gott ist König verlassen Brothausen. Und gehen ins gering geachtete Moab, ins Nachbarland. Und mit sich, da nehmen sie zwei Jungen, Machlon und Kiljon, so heißen sie. Und schon an deren Namen ist zu erkennen, dass ihr Leben nicht lange währen wird. Machlon bedeutet schwächlich oder auch Krankheit. Und Kiljon heißt gebrechlich und Schwindsucht. Das traditionelle Israel in Person der Anmutigen und des Mein Gott ist König müssen ihre Heimat verlassen, schwächlich und gebrechlich. Und im Exil nehmen sich Machlon und Kiljon moabitische Frauen zur Ehe. Orpa, das ist die Umkehrende, und Ruth, das heißt die Labsal, die Erfrischung. Wunderbare Namen in diesen wenigen ersten Versen des Kapitels. Und dann dauert es nicht lang, Elimelech, die Schwindsucht und die Krankheit sterben im Land der Fremde. Und aus Naomi wird Mara, die Bittere, die Witwe. Nun bricht die Stunde der Frauen an. Die Stunde, in der der Morgenstern beginnt aufzuleuchten. Zunächst ist es für die drei Frauen eine richtig große Krise, eine handfeste Krise. Wir können uns das hier in Europa wahrscheinlich nicht so vorstellen, wie es mit Hungersnöten zugeht. Nicht mehr, Gott sei Dank. Diese Frauen haben mehr verloren, als man denkt. Nicht nur das Essen, die Nahrung, der Ernährer ist weggefallen. Schicksalsschläge haben alle drei Frauen erleben müssen. Kinder wurden weder Orpa noch der Ruth geboren. Und die Zukunft ist mehr als ungewiss. Und für Naomi, wenn man sich diese ersten Verse sich anschaut, wurde alles genommen, ist alles hinweggerafft worden. Naomi hat in dieser Geschichte nicht nur ihre Heimat verloren, Bethlehem, sondern nun auch ihren Mann, ihre Söhne. Und mit dem Ausbleiben von Enkelkindern verliert sie auch ihre Zukunft. In dieser Situation geht Gott neue Wege mit der Anmutigen. Es sind unkonventionelle, ja, das stimmt. Gott geht unkonventionelle Wege mit uns, immer wieder. Gegen die Tradition, gegen unsere eigenen Sittenregelungen, die wir manchmal haben, gegen unsere eigenen Regeln und Gesetze, die wir uns aufstellen, unsere Erwartungen, die in unseren Köpfen und unseren Herzen herumgeistern. Ja, er geht unkonventionelle Wege. So auch mit Naomi. Aber diese Wege offenbaren, dass doch im Grunde genommen der Wille Gottes für seine Menschen weiterhin gilt. Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit, Liebe und die Ermöglichung von Leben. Und er nimmt sich Bethlehem wieder an. Brothausen hat nun wieder Brot und die Hungersnot in Israel ist vorbei. Und jetzt stellt Naomi sich die Frage, heimkehren oder in der Fremde bleiben? Naomi entscheidet sich für die Heimkehr, zurück aus dem Exil. Wenn sie schon nahezu alles verloren hat, dann will sie doch wenigstens die Heimat wiederfinden. Und für Ruth und Orpa stellt sich die Frage des Mitziehens oder des Bleibens. Und diesmal für sie, in die Fremde oder hier bleiben. Für die Schwagerehe, das haben Sie vielleicht gehört, ist es zu spät, da vielleicht muss man ein Wort dazu sagen. In den alten Satzungen Israels war es üblich, wenn ein Mann verstarb, dass die Witwe den Schwager heiratet, sodass also die Frau versorgt wird. Der Bruder des Verstorbenen musste dann für die Schwägerin sorgen, musste sie heiraten. Dann sind Kinder daraus entstanden, sodass auch entsprechend sie, die Frau, weiterhin versorgt war. Nun hat aber Naomi keine anderen Söhne mehr. Darauf rekurriert sie ja auch immer und spricht das ja auch an. Das spielt eine große Rolle. Die bisherigen Möglichkeiten unserer Regelungen, unserer Erwartungen greifen nicht mehr in dieser Situation. Die Tür ist zu und eine andere geht aber wieder auf. Naomi wird den beiden jungen Frauen keine Ehemänner gebären, so viel ist klar. Und Orpa kehrt um, weinend, wie es ihr Name schon sagt. Und das ist vielleicht auch interessant, dass Orpas Haltung mit keiner Weise herabgewürdigt wird. Sie darf umkehren. Sie muss nicht in die Fremde. Sie darf umkehren und in ihrer Heimat bleiben. Orpa geht weinend von Naomi zurück in ihr altes Leben. Ruth aber besteht darauf, an Naomis Seite zu bleiben und sie schwört ihr die Treue mit den Worten, und das sind wahrscheinlich die besondersten und die wichtigsten und vielleicht auch die bekanntesten Worte in diesem Buch. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der Herr, tu mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Diese Worte sind nicht nur ein Ausdruck tiefster Verbundenheit zur Schwiegermutter, sondern sie zeigen auch Ruths Hinwendung zu diesem Gott Israels. Ausgerechnet nach so vielen schweren Schicksalsschlägen bekennt sie sich zum Fremden, lässt sie sich darauf ein, durch diese offene Tür dazugehen, zu fremden Gebräuchen, zum fremden Land, einem anderen Leben, ja sogar einem fremden Gott. Und sie tut das aus Liebe zu Naomi. Sie erfüllt in ihrem Handeln damit den Willen Gottes, ohne dass sie es wahrscheinlich wusste. Sie handelt nach dem Willen Gottes. Und die Liebe, die sie da investiert und den Mut hat, in das Fremde zu gehen, bewirkt ihr eigenes Überleben und schließlich auch das Überleben der gesamten Familie. die am Ende nicht aussterben wird. Ruth ahnt es noch nicht, aber die Entscheidung, die sie getroffen hat, wird eine Tür vor ihr öffnen, die es ihr ermöglicht, in einer Geschichte mitzuspielen, die viel größer ist, als sie erwarten konnte. Und an ihren Namen wird man sich erinnern, an diese Fremde, noch Jahrtausende später. Sie wird Teil des Volkes Israels werden, sie wird neu heiraten, sie wird einen Sohn gebären und sie wird Urgroßmutter des legendären Königs David sein. Und liebe Schwestern und Brüder, das ist wichtig, ausschlaggebend für die Zugehörigkeit zu den Kindern Gottes, ausschlaggebend für die Zugehörigkeit für das Volk Gottes, ist nicht in dem Fall das Brauchtum oder die alten Abgrenzungsregeln, das Pochen auf Abstammung, auf Identität, auf Volkszugehörigkeit, sondern die tätige Offenheit für den Nächsten in der Not, für die Armen, für die Witwen, für die Waisen, für die Notleidenden, für die Trauernden, für die Fremden, für die Ungeliebten, für die Friedlosen und eine neugierige Offenheit gegenüber diesem Gott Israels, den Ruth mit Sicherheit bei ihrem Weg nach Bethlehem noch nicht kannte. Diese beiden Dinge, die Offenheit gegenüber meinem Nächsten und seiner Not und die Offenheit gegenüber diesem Gott Israels, das ist es, was Ruth den Zugang ermöglicht zu diesem Volk Israel. Zu diesem Gott hat sich Ruth nie entschlossen durch geschriebene Gesetze, sondern durch gelebte Liebe in ihrem entscheidungsschweren Alltag. Und so hat sie sich hineinbegeben, und das merken wir in unserem eigenen Leben auch, wenn wir uns dafür entscheiden, dann kommen wir in diesen Segensbereich Gottes hinein, dann werden wir hineingezogen in diesen Segensbereich Gottes, ohne das vielleicht auch zu ahnen, was daraus werden wird. Das ist eine Verheißung, die uns gegeben ist, in der wir selbst leben können, so wie es Ruth auch tat, in der Gott uns in seine Geschichte einbaut, in die Geschichte seiner Labsal und seiner Erfrischung. Und Ruth wird tatsächlich das, was ihr Name sagt. Sie wird eine Labsal für Naomi sein, eine Erfrischung des ganzen Volkes sein und schließlich zur Vorfahrin Jesu Christi werden, so berichtet es Matthäus. Jesus hat also so ein winziges Stück Moabiterin in sich, hat diese fremde Frau in sich. Es ist Ruths Geschichte, die zur Geschichte Jesu wird. Und das können wir auch heute erleben, da wo wir uns in unserem Alltag eine tätige Offenheit gegenüber unseren Mitmenschen bewahren und eine neugierige Offenheit gegenüber Gott haben, da vermischt sich unsere Geschichte mit der Geschichte Gottes. Und wir werden in das eingebunden, was Gott in dieser Welt tut und wirken will durch uns. So werden wir zu Werkzeugen Gottes. Ruth hat sich nutzen lassen, hat den Anfang einer Geschichte mitgeschrieben und ließ sie mitschreiben durch ihr eigenes Leben in dieser Offenheit, indem sie diese Türen immer wieder durchtreten ist, indem sie in die Fremde gegangen ist, aus Liebe, aus Wahrhaftigkeit, aus Gerechtigkeit und aus dem Willen zum Leben. Drum lasst uns neugierig bleiben und lasst uns offen bleiben für unseren Nächsten, auch in unserem Alltag, auch in unseren ganz persönlichen und ganz gesellschaftlichen, handfesten Krisen. Lasst uns offen und neugierig sein auf diesen Gott Israels. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.